drei Sachen mitgebracht. Eins, zwei und drei. Und die müssen unbedingt gegessen werden. Sonst verlaufen sie. Wer will gerne ein Glas haben? Da eine? Ah, da mal eine. Okay, eins, zwei, drei. Wunderbar. Ja, das ist Thema Liebe. Einfach verschwenderisch verschenkend. Aber es wäre ja unfair für die, die keins haben jetzt. Und ich habe da hinten zwei Helfer und die werden euch jetzt ein Glas verteilen. Alle, die wollen, dürfen eins nehmen. Und jetzt wächst sich auf Hochdeutsch, damit unsere hochdeutschsprechenden Freunde auch mitkommen. Ja, die Liebe ist verschenkend, die ist großzügig, die gibt. Ich erlebe sehr oft in dem Moment, wenn jemand da steht und sagt, wer möchte ein Glas, dann so, was kommt danach? Was geschieht? Wo ist der Haken dabei? Ich weiß nicht, ob sie auch so gegangen ist, aber mir geht es sehr oft so. Und da sind wir schon mitten im Thema drin. Aber ich merke, die Glasses werden noch verteilt, deshalb kurz dazwischen was anderes. Am Samstag trafen sich zwei Christen an einer Konferenz. Der eine sagt zum anderen, du, ich muss dir was erzählen. Wirklich? Was? Weißt du, bei uns in der Stadt, da geht wirklich was ab. Also, du weißt ja, wir haben da eine Baptistengemeinde, eine Pfingstmissionsgemeinde, eine freie evangelische Gemeinde und jetzt ist bei uns doch tatsächlich der Geist der Einheit ausgebrochen. Was? Wow! Das klingt spannend. Das heißt, jetzt feiert ihr noch gemeinsam Gottesdienst? Nein, nicht ganz, aber fast. Also, wir haben jetzt eine Baptistengemeinde, wir haben eine Pfingstgemeinde, eine freie evangelische Gemeinde und eine Einheitsgemeinde. Ja, ich bin froh, dass wir in St. Gallen nicht ganz so unterwegs sind, sondern dass wir wirklich gemeinsam feiern dürfen und nicht zusätzlich noch die Einheit feiern müssen. Ich finde es einmalig, was wir hier erleben in St. Gallen. Miteinander Gottesdienst feiern, Geschwister feiern und sagen, wir sind miteinander da und wir dürfen Gott feiern. Das ist genial. Und ich möchte euch Danke sagen, den drei Gemeinden, dass wir sagen, doch, wir sind gerne zusammen. Wir freuen uns, wir Christen sind und wir möchten miteinander Gott anbeten oder auf sein Wort hören. In dem Sinne, ich finde es ein Privileg, hier zu sein. Also, wir waren bei der, die Glasse sind verteilt. Wer noch keine hat, darf nochmals nehmen. Und sonst gehen die restlichen wieder früher für die Kinder anschließend. Das ist gut. Ja, ich tat mich schwer, ehrlich gesagt, zum Thema Liebe was zu predigen, weil, ja, Gott und Liebe, das ist ja dasselbe und da gibt es so viel zu sagen. Und dann in den Momenten bete ich jeweils zu Gott und sage, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht weiter. Und Gott hat wieder einmal mehr nicht geantwortet. Und das ist manchmal so schwierig, da betet man, sagt, sag mir bitte Gott, was soll ich genau predigen? Und da kommt einfach nichts. Und dann gibt es ja unterschiedliche Wege, wie man begehen kann. Ich habe einen gewählt, ihr werdet es mit der Zeit merken. Auf alle Fälle, ein Bibeltext wurde mir ganz wichtig. Aus dem ersten Johannesbrief. Ich sage nicht, das hat mir Gott gesagt, den Text sollst du nehmen, aber die Predigt merke ich, doch, die ist schon von Gott. Also, 1. Johannes 4, Vers 1. Ich lese da ein paar Verse vor. Meine Freunde, ab 7 beginne ich, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Mal bis hierhin, Vers 12. Johannes ist übrigens der liebt das Wort Liebe. So Liebe, Glaube sind so seine Lieblingsworte. Und Johannes sagt, Gott ist Liebe. Vers 10, simpel, plump, Gott ist Liebe. Und hier beginnt bereits mein Problem. Ja, Gott ist Liebe. Das heißt, er hat mich gern. Das heißt, er hat alle Menschen gern. Aber sehr oft lese ich nicht Gott ist Liebe, sondern die Liebe ist Gott. Das heißt, ich setze die Liebe und sage, das ist die Liebe. So, ich habe sie erlebt. Meine Eltern erlebte ich viel Liebe. Von Freunden erlebte ich Liebe. Und dann lerne ich, aha, so ist Liebe. Das ist Liebe. Und Gott ist Liebe. Und ich merke, vielen von uns geht es so. Wir lernen durch das, was wir erkennen. Deshalb, Klammer bemerkt, das Thema Orange, wo die Kinder von klein auf von den Eltern lernen dürfen, wie Gott ist. Weil das prägt, was wir von klein auf lernen. Und wir alle sind geprägt mit einer Art von Liebe. Und wenn wir jetzt die Diskussion beginnen, was ist Liebe, würden wir wahrscheinlich miteinander über 200 Meinungen haben, was Liebe genau ist. Weil ihr versteht es ein bisschen anders. Sprich, wir sagen, ich weiß, was Liebe ist und so weiß ich, wer Gott ist oder wie Gott zu mir ist. Dabei sagt Johannes genau das Gegenteil. Er sagt, Gott ist Liebe. Das heißt, wenn wir Gott betrachten, sehen wir Liebe, erleben wir Liebe, begegnen wir Liebe. Und nicht Gott hat so nebenbei noch die Eigenschaft der Liebe. Gott ist Liebe. Und nicht Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Die Liebe in Reinform ist Gott. Deshalb sagt Johannes, wir sollen einander lieben, jetzt ganz frei übersetzt, lasst Gott unter uns leben. Das heißt lieben. Als ich darüber nachdachte, merkte ich, ich habe da verschiedene Probleme in meinem Leben, die irgendwie ein Hindernis sind, diese Liebe zu empfangen, so wie mit dem Glasse anfangs. Ich merke, was ist damit jetzt gemeint? Eines der größten Probleme in meinem Leben ist die Frage, die immer wieder auftaucht, ist Gott wirklich gut? Und wenn ich gefragt werde, sage ich, na klar ist Gott gut, was für eine Frage. Aber im Moment drin, da kommt wirklich die Frage, ist Gott wirklich gut? Ich mag mich erinnern, als ich das Thema Freundin-Frau-Wahl, so wer ist meine Auserwählte, als mich das beschäftigte, sagte ich, Gott, ich finde es ja cool mit dir, aber das Thema erledige ich für mich auf meinem Weg. Ich erinnere mich noch gut, wie ich dachte, weißt du Gott, das und das darfst du alles haben, aber das mit der Freundin, das will ich bestimmen. Ich bin nicht sicher, ob du es gut mit mir meinst. Ich konnte es nicht so sagen dazu mal, aber das war der Hintergedanke. Ähnliche Gedanken mit der Arbeit. Gott, also das mit dem Job, da wähle ich denn aus. Ich arbeite dort, wo ich will. Wenn mir die Leute nicht mehr passen, mache ich das. Weil deine Pläne, Gott, ich frage lieber nicht, die könnten ja heißen, ich müsste nach Afrika in die Mission. Was? Hast du Angst vor Gott? Ja, habe ich manchmal. Das gibt's. Da wird mir Angst eingeflößt oder anders gesagt, hereingeflüstert. Meinst du wirklich, dass Gott dir etwas vorenthalten will? Meinst du wirklich? Und diese Worte kennen wir seit über 6000 Jahren. Diese Spannung von ich will es im Griff haben und nicht die Liebe empfangen. Ich vertraue nicht, dass Gott gut ist. Dabei sagt Gott, ich bin gut, ich meine es gut. Und hier könnte eine ganze Predigt beginnen, ich muss jetzt dann wieder aufhören mit dem Thema, wo Gott sagt, ich bin gut und vertrau mir, glaub mir und erlebe es. Du wirst es erleben, ich meine es gut. Wenn du an dem Punkt diese Frage selbst mitträgst, ist Gott wirklich gut? Geh diesem nach in den Sommerferien. Geh dieser Frage nach, weshalb zweifelst du? Sehr oft hast du im Leben Menschen erlebt, die sagten, sie meinen es gut mit dir und sie haben es nicht gut gemeint. Und du hast gesagt, das lasse ich mir nicht bieten. Wir verlassen das Thema. Ein zweiter Grundsatz und so ein zweites Problem, das aufkam bei mir im Thema Liebe. Ja, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann haben sie mich nicht mehr gern. Dann ist es vorbei mit der Liebe. Weil Liebe und Wahrheit, da ist immer eine Spannung dazwischen. Ich muss mich immer entscheiden, soll ich den Menschen lieben oder soll ich ehrlich zu ihm sein und wahr sein? Das sind wie so zwei Seiten und irgendwie passen sie nicht zusammen. Und ich merke, besonders wir aus der Freikirchenszene hinken hier ganz stark. Die Landeskirche und katholische Kirche haben es hier ein bisschen einfacher von der Theologie her. Wir glauben und deshalb, also nein, ich komme später auf das Thema. Einfach, Sie haben es einfacher. Also, die Wahrheit und die Liebe. Wir stehen und sagen, ich liebe den Nächsten und dann kann ich ihm doch nicht sagen, was jetzt da schlimmst geschehen ist und wie er auch nur könnte. Und ich halte meine Worte zurück. Aber ich habe ihn gerne. Und auf der anderen Seite, irgendwann lupft es mir den Deckel und dann sage ich, wie kannst du nur, schon immer hast du. Und dann bin ich wenigstens ehrlich, jetzt habe ich es endlich mal gesagt. Aber ich merke, es ist trotzdem nicht so richtig wahr. Genauso wie nur einfach Liebe sein, ist auch nicht ganz richtig wahr. Hier ist eine Lüge tief in uns drin, die sagt, diese beiden Dinge bringt man nicht zusammen. Aber das ist falsch. Wir meinen oft, die Wahrheit sei das Gegenteil der Liebe. Nein, das Gegenteil der Liebe ist was anderes. Das nennt man Gleichgültigkeit. Ja, das Gegenteil der Liebe ist Gleichgültigkeit. Wenn ich jemanden liebe, zeige ich ihm, dass ich ihn gern habe. Wenn ich jemanden liebe, sage ich ihm, du, was du da machst, tut dir nicht gut. Ich verstehe nicht, weshalb du das tust. Ich spreche es an, weil ich weiß, der andere weiß, dass ich ihn liebe. Da ist die Liebe hier. Wenn ich aber nichts sage und verschweige, sage ich eigentlich, das, was du machst, ist mir egal. Ich habe dich gern, so wie du bist, aber was du machst, interessiert mich nicht. Das nennt man Gleichgültigkeit. Bis hin von, du bist für mich Luft. Ich sage dir weder Positives noch Negatives, ich sage dir gar nichts. Das ist Gleichgültigkeit. Mir ist es egal, wie es dir geht. Mir ist es egal, was du tust. Mach, was du willst. Oder so fromm getücht, geh, aber geh mit Gottes Segen. Quatsch. Das heißt so viel wie, du bist mir eigentlich ganz egal. Und das ist Gleichgültigkeit, das Gegenteil von Liebe. Nein, die Liebe, die benennt Dinge. Gerade weil es die Liebe ist, sagt sie, ja, das ist daneben, was du da tust. Und wir haben dich trotzdem gern. Ich hatte hier eine schwere Lektion im Frühjahr zu lernen zu diesem Thema. Da ging ich zur Gemeindeleitung und sagte, liebe Gemeindeleitung, ich habe da einen riesen Mist gebaut. Und es war ein Mist. Und die Gemeindeleitung sagte, Christian, das baden wir miteinander aus. Da erlebte ich Liebe. Und die Gemeindeleitung kommt und sagt, weißt du was, das ist falsch. Niemand hat gesagt, das war gut und kein Problem und sowieso, sondern sagt, das ist falsch. Und auf der anderen Seite sagten sie, da gehen wir gemeinsam durch. Ich staunte ab dieser Liebe. Und ich merkte an diesem Punkt ganz neu, ich hatte total Mühe, diese Liebe anzunehmen. Ich wollte selbst alles wieder in Ordnung bringen, damit man mich lieben kann. Aber es war was anderes. Sie wollte mich lieben, auch wenn ich noch nichts gemacht habe. Liebe heißt ehrlich sein, die Wahrheit leben und gleichzeitig in der Liebe sein. Wenn du selbst in diesem Punkt stehst und sagst, mich zieht es mir auf beide Seiten, halt dich Gott hin. Beginn mit dir selbst wahr zu werden. Sehr oft, kenne ich aus meinem Leben, bin ich mit mir nicht ehrlich und deshalb will ich zum anderen auch nicht ehrlich sein. Ich bin zu mir zu großzügig, dann will ich zu den anderen auch sein. Oder ich bin mit mir zu hart und will den anderen genauso hart sein. Eine weitere Aussage, wo ich merkte, mit der Liebe empfangen habe ich Mühe. Ja, wenn Gott mich liebt, weshalb lässt er das denn zu? Wenn man das fertig denkt, kommt man zur berühmten Theodizee-Frage. Aber einfach gesagt, Gott, schau mal, wo ich stehe. Siehst du meine Arbeit? Siehst du, was ich keine Arbeit habe? Siehst du, wie es mir geht? Und das ist okay für dich? Du sagst, du liebst mich? Schau mal meine Familie an. Ich habe ja nicht mal eine oder was immer. Du sagst, du liebst mich? Und ich habe die Bedürfnisse und du stillst sie nicht? Ist das Liebe, Gott? Es geht noch viel weiter. Bis zum Thema Tod von nahestehenden Personen, von Einsamkeit, alles Mögliche. Wo wir sagen, Gott, wie kannst du nur? Soll das Liebe sein? Wir haben ein ganzes Buch in der Bibel zu diesem Thema, das Buch Hiob. Wo Hiob keinen Fehler gemacht hat, das ganze Leben lang, wirklich nichts. Und wenn, dann ist er der Erste, der so Buße getan hat. Aber Gott, ich sage jetzt mal, nimmt ihn und stellt ihn in eine Situation hinein, die einfach blöd ist. Und Hiob sagt, was soll das? Seine Freunde kommen und sagen, Hiob, du bist selbst schuld. Hiob, das ist das und dieses und sowieso. Und jeder tat weiser als der andere, aber keiner wusste, was wirklich los ist. Erst ganz am Ende, Kapitel 42, dort kommt Hiob auf den Punkt und sagt, Gott, jetzt habe ich es verstanden. Er sagt, bis jetzt habe ich dich nur vom Hören sagen kennengelernt, doch jetzt habe ich dich erkannt. Du bist größer als mein Verstand, frei übersetzt, sagt Hiob da. Du übersteigst mein Denken, du übersteigst mein Alles. Ich gebe mich dir hin, du darfst machen, was du willst. Von dem Zeitpunkt an wurde Hiob gesegnet, noch viel mehr als davor. Ja, es gibt Momente, die übersteigen unser Verstehen. Es gibt keine Gründe, weshalb dieses, jenes Unglück passiert. Manchmal gibt es Gründe, aber oft gibt es keine Gründe. Es gibt oft keine Gründe für uns, weshalb wir in diesen Situationen sind. Das heißt nicht, dass die Liebe fehlt. Das wäre ein Kurzschluss. Das funkt und gibt Feuer. Macht keine Kurzschlüsse in dem Thema. Nein, Gott liebt dich immer noch genauso. Aber es gibt Dinge, die verstehen wir nicht. Meine Kinder verstehen jeweils nicht, warum sie vor dem Mittagessen kein Glas kriegen. Ich kann es 10-mal erklären, es kommt trotzdem nicht an im Moment. Mit der Zeit kommt es dann an, wenn man älter wird. Und so ist es mit uns sehr ähnlich. Unser Vater Gott weiß schon, was er tut und weshalb er nicht so schnell eingreift. Eine kurze Geschichte aus der Bibel dazu, aus Johannes 11. Dort ist Lazarus. Da kommt ein Diener von Martha und Maria und Lazarus, die drei Geschwistern, zu Jesus und sagt, Jesus, du musst unbedingt kommen. Dein bester Freund Lazarus ist todkrank. Und Jesus sagt, ah, das ist keine Krankheit zum Tode. Und bleibt noch länger dort. Als dann Jesus, jetzt bin ich nicht mehr sicher, 2-3 Tage später geht, ist Lazarus, und er zu ihnen kommt, ist Lazarus schon gestorben. Da kommt Maria und sagt, Jesus, wie kannst du nur? Was hast du gemacht? Wärst du früher gekommen, dann hättest du was tun können. Jesus sagt, ja, ich weiß. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann sagt Maria, ja, ich weiß, Lazarus wird am Ende der Zeit mal auferstehen. Jesus sagt, nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und du wirst miterleben, was jetzt geschieht. Dann geht Jesus zum Grab von Lazarus, der ist da in dieser Grabhöhle eingewickelt, wahrscheinlich so, ja, Unterhose ist übertrieben, aber darüber ein paar Tücher. Und dann sagt Jesus, mach das Grab auf. Und nach diesen 2-3 Tagen stinkt das schon wunderbar. Auf alle Fälle ruft er hinein und sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus steht auf und kommt heraus. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie sich Lazarus fühlt in dem Moment? Ich würde mich total wirklich an der Nase herumgefühlt fühlen. Also, wenn ich krank bin, kommt Jesus nicht. Und dann macht er einen riesen Massenauflauf und macht eine große Show. Alle kommen zum Grab und dann ruft er mich. Ich komme raus und stehe halbnackt von allen Leuten. Was ist das für eine peinliche Situation? Und Lazarus könnte sagen, Jesus, warum tust du mir das an? Ist das Liebe, was du mir machst? Ich bin dein bester Freund. Und es ist so. Die drei Geschwister waren sehr, sehr, sehr gute Freunde von Jesus. Ich glaube, die Antwort ist, die Jesus geben würde, ja, weil du mein Freund bist, mache ich das. Wärst du nicht mein Freund, könnten wir uns das nicht leisten. Aber weil du mein Freund bist, weißt du, dass ich dich immer noch lieb habe. Und das dient der ganzen Region zur Herrlichkeit. Danke, dass du dich gebrauchen lässt zur Herrlichkeit von der Region. Warum lässt Gott das zu? Vielleicht ist eine Antwort, ich weiß es nicht, aber ich bin und bleibe sein Freund. Ein weiterer Punkt, wo ich im Weg stehe, die Liebe von Gott zu empfangen. Gott, ich habe viel zu viele Fehler gemacht. Jetzt reißt dir langsam der Geduldsfaden. Oder bei mir war es oft so, Entschuldigung Gott, ich komme schon wieder, ich weiß, es ist das letzte Mal. Ich weiß, was passiert ist, ich verstehe es total und ich komme, es ist wirklich das letzte Mal mit dem Thema. Anschließend habe ich es im Griff. Genau. Die ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich haben, wissen, auch dann klappt es noch nicht. In meinem Alter habe ich es auch schon verstanden, es stimmt nicht. Ich komme wieder und wieder. Ich komme immer wieder. Aber das Problem ist das Muster dahinter. Sehr oft ist so ganz schleichend kommt das Muster. Beispielsweise, heute ging alles schief. Stimmt, ich habe vergessen, stille Zeit zu machen heute früh. Ich habe nicht um den Segen gebetet. Das ist bestimmt die Rache, weil ich gestern fies war zu meiner Frau. Genau, jetzt spüre ich es, wie fies es ist, wenn Leute zu mir fies sind. Ja genau, Gott wird mir aufzeigen, wie schlimm das ist. Wir beginnen mit Gott so kausal zu arbeiten. So im Sinn von, das habe ich getan, deshalb ist die Reaktion dieses. Dieses Denken habe ich tief in mir, merkte ich. Und ich glaube, in vielen von euch ist das auch. Das ist menschlich. Das ist ganz normal. Das Kausaldenken von, ich habe was getan, jetzt muss was passieren. Und irgendwie geht es, obwohl ich schon fast mein Leben lang mit Jesus unterwegs bin, nicht in meinen Kopf hinein. Das, was passieren muss, ist passiert. Die Strafe, der Zorn, die Verurteilung, ja, die ist geschehen am Kreuz. Und die ist nicht da geschehen und ist dann erledigt. Ich sage es mal so emotionaler, das geschieht jedes Mal wieder. Aber nicht, um uns zu verurteilen, sondern es ist jedes Mal wieder neu für dich und mich. Und wenn ich zum Kreuz komme und sage, Jesus, tut mir leid, was da geschehen ist. Ich wollte das nicht und ich bin wieder genau denselben Weg hineingetrampt, sagt Jesus wie zum ersten Mal, okay, danke, dass du kommst. Du bist frei. Frei? Ja, du bist frei. Du musst nicht mehr diesen Weg begehen. Und so darf ich lernen, die Sünden, die passieren und es kommen neue hinzu. Aber für das ist Jesus gestorben, das ist Vergangenheit. Es ist geschehen, es ist eine Tatsache. Ich darf es annehmen. Ich muss nicht mehr Buße tragen, Schande tragen, irgendwas, das hat er alles genommen, Jesus. Ich darf zu ihm kommen und sagen, hilf mir, es geht nicht, ich kann es nicht. Wir können noch so Fehler machen, wirklich alles Mögliche. Es würde uns nicht trennen von der Liebe. Nichts, sagt Römer 8. Nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes noch Tod. Es gibt nichts, das da ist. Ja, und das stimmt. Jetzt können die Hypotheten, oft Teenager, haben ganz coole Fragen jeweils. Das heißt, wenn ich theoretisch eine Atombombe lege und dann tut es mir leid, dann muss mir der Gott vergeben. Das heißt, dann kann ich eine Atombombe legen und ich kann es sagen, tut mir leid und alles ist okay. Das stimmt. In der Rechtfertigung ist anschließend alles okay. In der Schuld, die du verursacht hast, nein, da trägt eine ganze Nation mit, dieses Problem auszubaden. Das hat Konsequenzen auf Generationen. Also dein Verhalten hat Konsequenzen. Manchmal betrifft es nur dich, manchmal betrifft es dein Umfeld, manchmal viel mehr. Das hat Konsequenzen, das Verhalten. Aber die Liebe von Gott und die Vergebung, die bekommst du. Und oft ist es der schwierigere Prozess, wenn man was Schlimmes gemacht hat, die Liebe wieder zu akzeptieren und sagen, okay, ich bin von Gott wieder okay und auch vor den Menschen, die mir vergeben haben. Es ist gut. Also aus diesen Gründen lohnt es sich nicht, bewusst solche Wege zu beschreiten. Oder anders formuliert, ich merke, ich möchte in der Liebe bleiben von Gott, in diesem Frieden, dieser Freiheit und deshalb will ich nicht mehr sündigen. Nicht, weil ich da Konsequenzen habe und mich schuldig fühle, sondern ich liebe diese Freiheit in Gott. Ja, ich habe zu viele Fehler gemacht, jetzt reißt der Geduldsfaden. Nein, nicht bei Gott. Nicht bei Gott. Ihr merkt diese Themen, es geht hier um einen bewussten, technisch ausgedrückt, Subjektwechsel. Nicht die Liebe ist Gott, sondern Gott ist die Liebe. Und dieser Subjektwechsel bringt Paulus genauso auf den Punkt in seinem Römerbrief. Im Römer 12 sagt Paulus, da sind wir. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem Gott Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu seid ihr berufen. Dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt. Wir sollen nicht das Liebe, wie wir sie erlebt haben, zum Zentrum von Gott machen. Sonst haben wir ein Abbild von Gott, das nicht Liebe ist, das nicht wahr ist. Sondern wir sollen unser Denken verändern lassen, damit wir beurteilen können, was gut, vollkommen und ist und Gott Freude daran hat. Es ist ein bewusster Entscheid von Gott, ich will mich von deiner Art von Liebe, nimm mich in die Schule, zu lehren, was deine Liebe ist. Ein letzter Gedanke, wie das in die Schule gehen geht. Und hier kommt der Punkt, dass wir Freikircher oft Mühe haben damit. In der Jugend bekam ich den Auftrag, dazu mal als Jugendlicher 1. Korinther 13 zu lesen. Wird denn jeder Hochzeitspredigt gebracht? Nee, der zweite. Auf alle Fälle steht dort, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Und unser Jugendleiter hat dazu mal gesagt, nehmt mal das, die Liebe und füllt es aus mit eurem Namen. Dann steht hier, Christian ist geduldig, Christian ist freundlich. Christian kennt keinen Neid, Christian spielt sich nicht auf und er ist nicht eingebildet. Christian verhält sich nicht taktlos und so weiter. Ich las das. Bei den einen Punkten dachte ich, jawohl, das bin ich. Und bei anderen Punkten dachte ich, ach nein, da muss ich noch ran, da muss ich ran, das will ich noch mehr. Und das nennt man Heiligung. Dann strebe ich danach, noch mehr hineinzukommen in diese Liebe. Und es ist manchmal so, wie wenn ich da meine Liebe habe, sage ich so, ah, nee, ich habe jetzt 2, 3, habe ich gesagt. Ich habe da meine 2, 3 Dinge und sage, das ist super. Jetzt brauche ich aber da von Gott noch 2, 3 mehr, die fehlen mir. Und dann strebe ich danach, ich übe, ich trainiere und ich sage, wenn ich ganz fest will, dann geht es. Also bemühe ich mich drum. Und dann gibt es noch die, die gemerkt haben, Bemühen nützt nichts. Dann sagen die, dann bete ich ganz fest drum und sage Gott, was ich unbedingt brauche. Und vielleicht kriege ich es dann. Und wenn ich es nicht kriege, vielleicht habe ich irgendwo noch Sünde versteckt und was immer. Das kommt alles auf. Wenn es nicht vorwärts geht, suchen wir die Probleme, dass es nicht vorwärts geht. Und so wächst unsere Liebe so ein bisschen mehr. Und wenn wir so ein bisschen haben, verteilen wir dann noch ein bisschen. Aber ja, nicht zu viel, weil sonst habe ich ja keine mehr. Jetzt brauche ich wieder Zeit, ich muss mich zurückziehen, ich muss was immer. Vielleicht kriege ich von anderen jeweils etwas Liebe und dann habe ich wieder etwas und kann weiter verteilen. So geht es mir doch im Leben jeweils. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zu wenig. Und mein Denken ist immer, ich habe zu wenig, ich brauche mehr. Und vielleicht gibt es ein besonderes Wochenende oder eine Retrette, wo ich sage, wow Gott, du hast mich sowas von abgefüllt in dieser Expo, unglaublich. Und dann habe ich Energie für den ganzen Monat und kann es verteilen und leben. Und irgendwann sitze ich wieder auf dem, ich muss noch verteilen, Entschuldigung. Und dann sitze ich irgendwann auf dem Trocknen und sage, und jetzt Gott? Oh, Valentino, Entschuldigung. Dir will ich sowieso auch noch Liebe geben. Oh, ist zu weit gegangen. Also, und dann sitze ich auf dem Trocknen und sage, Gott, und jetzt? Und dann las ich mal so eine berühmte Stelle, Matthäus 22, Vers 37. Und es ging darum, dass ich merkte, was ich eigentlich mache, ist, ich bemühe mich, die 10 Gebote zu halten. Und die versuche ich zu halten, wie es nur geht, weil ich weiß, das will ich ja. Ich will, was heißt, keine anderen Götter. Ich will nicht fluchen, ich will den Sabbat einhalten, ich will die Eltern ehren, ich will nicht stehlen, nicht lügen und will auch nicht neidisch sein. Das will ich, also bemühe ich mich darum. Und das ist unser Denken so, ich bemühe mich darum. Und in dem Kontext kam Matthäus 22 und dort heißt es, Jesus, was ist das Wichtigste dieser 10 Gebote? Welches ist das Wichtigste? Und dann bringt hier Jesus wieder mal so eine typische Jesus-Antwort. Er sagt nicht das, was man hören will, sondern das, was eigentlich zusammenfassend in der Bibel steht und sagt, schau, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die ganzen Gebote gehen ja nur um diese Liebe. Und das ist das, was Jesus sagt. Und ich stehe da und sage, das ist ja mein Problem, Jesus, ich will ja lieben, ich kann nicht. Ich kann dich nicht lieben, ich kann meine Mitmenschen nicht lieben, ich habe zu wenig. Und jetzt? Und jetzt bemühe ich mich darum, dass ich Liebe bekomme. Und ich bemühe mich und ich gehe meinen Weg. Und in dem Moment bin ich wieder am Sündigen. Weil die Sünde ist im Ursprung von getrennt sein von Gott, ich meinen Weg suchen. Das ist die Ursünde, das ist das Problem. Dass ich das erreichen will, was Gott mir eigentlich schenken will. Ich komme wieder zurück zu Adam und Eva. Die Schlange sagte, du kannst genauso gut sein wie Gott. Das war sie vorhin schon mit Gott zusammen. Die Schlange sagte nur, du kannst unabhängig genauso gut sein wie Gott. Die Lösung ist so einfach und doch so schwer. Es geht darum, Liebe zu empfangen. Zu Gott zu kommen. Und wenn wir sagen, ich habe große Erwartungen, nicht so ein kleines Ding, etwas Größere, kann ich kommen und sagen, Gott, ich möchte Liebe. Und er kommt und gibt uns Liebe. Nicht ein bisschen, wirklich genug. Zum Überfließen, Psalm 23. Und zum Verschenken. Zum Überfließen und Verschenken, Entschuldigung. Und ich merke, das ist wirklich ein Schlüssel. Er klingt so einfach, aber er ist so wahr. Zu Gott zu gehen und sagen, hast du noch mehr? Könntest du noch mehr geben? Und Jesus sagt, kein Problem, ich habe noch mehr für dich. Es hat doch mehr als genug. Und er gibt uns wirklich übervoll. Und wir sagen, hast du noch mehr? Sagt er, ja, sicher habe ich noch mehr. Ich habe einen ganzen Laden voll. Also an Gottes Liebe mangelt es nicht. Die Frage ist, wie wir zu ihm kommen und ob wir empfangen wollen. Und ich merke, oft vergesse ich zu empfangen. Ich nehme mir diese Zeit nicht mit Gott. Ich weiß, man reitet auf der stillen Zeit herum. Du musst es nicht gesetzlich sehen. Aber es ist Zeit mit Gott. An dem liegt es. Und da geht kein Weg vorbei. Wenn du Liebe empfangen willst, musst du zum Sender gehen, der die Liebe schenkt. Wir sind leer, wir bekommen es nicht. Und da habe ich selbst diese Woche wieder neu gelernt. Heute Morgen saß ich in meinem Sessel und empfing einfach die Liebe, weil ich merkte, das ist auch mein Problem. Diese Woche, wo ich wieder Stress hatte. Und da merke ich, das ist eigentlich schon alles in der Predigt, das ich sagen muss. Gehen wir zu Gott, empfangen die Liebe. Wenn wir es nicht machen, bleiben wir auf dem Trocknen sitzen. Oder bemühen uns um einzelne Schokoladenstück, Herzchen. Aber wenn wir die Liebe empfangen von Gott, haben wir genug. Es ist so simpel und so wahr. Vater im Himmel, deine Logik ist so einfach. So einfach, dass man sagt, das kann es nicht sein. Aber auf den Punkt gebracht ist genau das. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Liebe schenkst. Die Liebe zu dir, die können wir nicht machen. Du schenkst sie uns, dass wir dich lieben. Und ich bitte darum, dass wir dich lieben wollen, dass wir dich lieben können. Und ich bitte darum, dass wir die Liebe überkommen, um die Nächsten zu lieben. Dass Menschen verstehen, was deine Liebe ist. Dass wir nicht wie die Welt, wie du mir so echt dir Liebe weiterschenken, so eine überflüssende, die Menschen einfach beschenkt.